Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, meines Zeichens Völkerrechtler, und in diesem Podcast versuche ich, aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren politischen, historischen und eben auch rechtlichen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das auch sehr gerne mit Gästen. Ich habe auch heute einen Gast, nämlich Martina Winkler. Sie ist Professorin für osteuropäische Geschichte an der Universität Kiel. Wir kennen uns via Twitter. Wir haben schon öfter korrespondiert. Wir haben uns über Osteuropa im Allgemeinen und vor allem über die Slowakei im Besonderen unterhalten, und aufgrund der jüngsten Entwicklungen dort, eben dass die Slowakei jetzt auch den Pfad des Rechtsstaats verlässt, dass dort auch irgendwas mit Anti-EU und so weiter Einzug hält, haben wir uns gedacht, wir sollten hier eine längere Folge aufnehmen dazu, was hier in der Slowakei passiert, aber auch ganz allgemein dazu, wie wir Osteuropa wahrnehmen, wie wir über Osteuropa sprechen, denken, und dass eben das auch nicht so homogen ist, wie wir uns selbst manchmal einreden. Bevor ich da jetzt eine viel zu lange Vorrede mal wieder halte, wünsche ich euch eine spannende Folge, freue mich, dass ihr alle dabei seid, und mir bleibt nur noch zu sagen, Ton ab. Martina Winkler, schön, dass du bei Recht Politisch bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Gleich zu Beginn, würdest du dich bitte den Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Natürlich, sehr gern. Ich lebe in Kiel und unterrichte hier auch an der Uni Osteuropäische Geschichte, habe eben auch Geschichte studiert, von Anfang an mit Schwerpunkt Osteuropa. Und was mich besonders interessiert, ist, das ist ein bisschen divers, es ist einmal das 20. Jahrhundert, speziell mit Blick auf Ostmitteleuropa, und dann aber auch Russland, und da gucke ich gerne auf das 17. und 18. Jahrhundert.
Da frage ich mal gleich eine Laienfrage. Ich muss dich auch warnen, ich werde so einige vermeintlich dumme bzw. laienhafte Fragen stellen. Die erste, die sich bei mir da aufdrängt, ist, warum sagen wir eigentlich immer noch Osteuropa?
Die Frage ist wirklich alles andere als dumm. Die Frage wurde auch schon sehr häufig gestellt. Wirklich in der Wissenschaft wird das intensiv immer wieder diskutiert, und zu Recht. Wir haben diesen Begriff einfach immer noch, einfach weil er sich auch eingebürgert hat. Wir haben eben Abteilungen an Universitäten, die so heißen. Ist oft eine praktische Frage. Wir brauchen ja auch generell so Orientierungspunkte, und da sind geografische Einheiten einfach oft sehr, sehr wichtig. Aber sobald man im Moment drüber nachdenkt, wird eben deutlich, wie wichtig diese Frage ist, die du gestellt hast. Denn was ist denn Osteuropa? Also Ostmitteleuropa ginge ja sogar noch, aber was ist denn Osteuropa? Was gehört wirklich dazu, was gehört nicht dazu, ist schon mal die Frage. Aber so der Klassiker ist eigentlich, dass es so anfängt bei Prag und geht bis Vladivostok. Und daran sieht man ja schon allein, wie vielfältig und divers das ist, und dass es eigentlich absurd ist, die Vorstellung zu haben, das sei irgendwie einheitlich, oder auch, dass man das, dass das eine Person zum Beispiel an der Universität alles vertreten könnte. Es gibt dann eben auch noch diese Unterregionen, wenn man so will. Also da wird dann eher der ostslawische, russische Raum unterschieden. Auch da ist die Frage, also heutzutage sagt man dann eher, Ukraine gehört zu Ostmitteleuropa und natürlich nicht zu Russland. Da sieht man dann auch, dass das auch politische Implikationen hat, das Ganze. Dann haben wir Südosteuropa, dann haben wir Nordosteuropa und wir haben eben Ostmitteleuropa. Wo das Ganze herkommt, wenn ich das noch kurz sagen soll, das ist auch nicht ganz unumstritten, aber eigentlich gehen wir mal davon aus, dass das so im 18. Jahrhundert entstanden ist. Und wenn man die Geschichte kurz erzählt, dann wird auch schnell deutlich, wie problematisch diese Bezeichnung Osteuropa ist. Das ist im 18. und vor allem dann auch im frühen 19. Jahrhundert entsteht eben diese westliche Vorstellung von Zivilisation. Das Zentrum der Welt sozusagen war in Paris. Wir sind die Zivilisierten, wir sind die Kultivierten. Und wie kann man sich besser definieren, als wenn man eine andere Gruppe, eine andere Region, einen anderen Raum als anders beschreibt? Das ist auch so ähnlich beim Mechanismus des Orientalismus. Und bei Osteuropa hat das eben ganz ähnlich funktioniert. Also dann sind Reisende, sind dann gen Osten gefahren und haben dann angefangen, wie so im späten 18. Jahrhundert ging das los, haben sie angefangen, so eine Grenze zu sehen und zu beschreiben. Also sobald man in Richtung Polen kam, hat man scheinbar so eine Zivilisationsgrenze überschritten. Und dann fing man an, diesen Raum einheitlich zu beschreiben. Das kommt dann, wie gesagt, im 19. Jahrhundert. Und den dann als Osteuropa mit allen möglichen Vorstellungen zu verbinden. Das sei dann wild, irgendwie auch faszinierend, aber auch schmutzig und unzivilisiert und rückständig. Und all das ist heute eigentlich immer noch so ein bisschen da, wo dieser Osteuropa-Begriff dann wieder noch so eine neuen Aufschwung erhalten hat und irgendwie ja auch ein bisschen eine Begründung oder eine bessere Rechtfertigung ist natürlich dann nach 1945, 1948, als wir dann eben wirklich den sogenannten Ostblock hatten. Und da kann man dann tatsächlich auch das politisch irgendwie begründen, dass man das als Einheit sieht. Aber spätestens dann nach 1989, 91 ist es dann natürlich extrem problematisch geworden, wird auch seitdem sowohl im Westen als auch im Osten, und jetzt benutze ich die Bezeichnung natürlich selbst, auch diskutiert. Und wenn man nach Ostmitteleuropa schaut, also gerade ist es jetzt wieder ein bisschen mehr Thema geworden, aber eigentlich, also gerade aus dem tschechischen Raum kenne ich es sehr stark, wenn man da gesagt hätte, ich mache also ich befasse mich mit osteuropäischer Geschichte und da fallt ihr mit drunter, da machte man sich nicht sehr beliebt und das ist absolut nachvollziehbar, weil die Eigenwahrnehmung, das Eigenbild ist einfach, wir sind Mitteleuropa.
Für mich, gerade aus österreichischer Sicht, beziehungsweise als Österreicher, drängt sich natürlich dann auch die Frage auf, Moment einmal, das war ja trotzdem Teil der Monarchie. Wie kann es dann sein, dass ein Teil der Monarchie nicht als auch zentraleuropäisch wahrgenommen wurde oder wird auch innerhalb der Monarchie? Weil das Einzige, was ich noch weiß, ist, ich habe das mal gelesen in so einem kleinen Büchlein zum, ich glaube, 60. Regierungsjubiläum. Moment, na, 60 Jahre war er dann doch wieder, oh ja, das geht sich sogar aus, zum 60. Regierungsjubiläum vom Kaiser Franz Josef. Und da wurde auch darüber geschrieben, eben, dass bei dieser Parade die Bevölkerung in Wien ganz verwirrt oder außer sich war, was für wilde Menschen auch Teil der Monarchie sind, weil man die eben da aus allen Teilen der Monarchie gebracht hat nach Wien, um zu zeigen, wie vielfältig die K&K-Monarchie ist und dass man dann gesehen hat, Moment einmal, das sind nicht alles die zivilisierten, gut gekleideten Herren und Damen, sondern dass das ganz, ganz rustikale Völker auch sind. Also kommt dann vielleicht auch dazu so eine Art Exotisierung und so fast schon vielleicht wie eine Art Fetisch, was man ja eigentlich gemacht hat bei kolonialen Gebieten, dass man das auch innerhalb der Monarchie gemacht hat und dass man dann aus Sicht der Völker Osteuropas und Anführungsstrichen wiederum gespürt hat und gewusst hat, Moment, die schauen uns an wie vermeintlich Wilde.
Absolut, genau. Also das ist, und ich würde jetzt mal unterstellen, wenn man die da hingebracht hat nach Wien, dann waren die Wiener jetzt nicht so überrascht, sondern das war wahrscheinlich genau das, was sie erwartet haben, nämlich exotische, vielleicht jetzt nicht ganz so weit exotische, aber dennoch irgendwie exotisch wirkende, wilde Menschen, rustikal. Auch dieser Begriff ist, glaube ich, sehr treffend für die damalige Wahrnehmung. Gerade sogar Lithien galt ja eben auch so als Armenhaus der Monarchie, war aber zugleich auch irgendwie faszinierend. Also da geht bei dieser ganzen Osteuropa-Konstruktion geht ganz ähnlich, wirklich wie mit der Konstruktion des Orients, immer so eine Abneigung, Furcht, aber zugleich auch eine gewisse Faszination einher. Das funktioniert immer so gemeinsam und das sieht man von Anfang an. Also diese Reisen im späten 18. Jahrhundert, wenn Casanova da nach Ostpolen und Russland unterwegs ist, also Polen war ja, ne? Aber da gab es ja als Land damals dann nicht. Aber wenn der da unterwegs ist, dann beschreibt er genau das. Also das ist wild, das ist irgendwie auch ein bisschen schmutzig und erschreckend, aber zugleich auch faszinierend. Das würde auch als so eine Terra incognita und auch so eine als so unbeschriebenes Blatt wahrgenommen, wo man dann als westlicher Intellektueller sich dann austoben konnte. Das haben ja auch viele Fachleute, die gerade auch nach Russland gegangen sind, dann so gemacht. Das Interessante vielleicht ganz kurz noch, dass sich das so ein bisschen abgestuft hat. Also in dieser Wahrnehmung galt, ich habe vorhin gesagt, Osteuropa fängt in Prag an, aber es war nie homogen, dieser Raum, oder wurde nie als homogen wahrgenommen, sondern ja, Prag ist dann natürlich noch ziemlich westlich, aber je weiter wir dann nach Osten kommen, das wurde wirklich ganz stark so auch wahrgenommen und dargestellt.
Weil du das sagst, homogen, interessanterweise, oder ich zumindest habe den Eindruck, nimmt man ja den Osten jetzt als homogener wahr als vielleicht früher, weil gerade noch einmal Bezug nehmend auf Wien, wenn ich jetzt mich sogar an meine eigene Kindheit erinnere, also meine Mutter ist ja aus Tschechien bzw. damalige Tschechoslowakei nach Österreich gekommen und da war die Wahrnehmung schon, dass das eine Art Block ist, eben der Ostblock und da hat man nicht so stark differenziert, ist das jetzt die Tschechoslowakei, ist das Polen, ist das Ungarn, sondern das war eben der Ostblock, wie so eine homogene Masse. Und du sagst jetzt, dass man das früher schon vielleicht stärker differenziert hat?
Wahrscheinlich ist differenziert der falsche Begriff, weil das klingt so nach Nachdenken. Also, sondern ich meine eher, dass es wirklich eine Differenzierung, die nicht auf Beobachtung beruhte unbedingt, sondern man ging einfach davon aus, je weiter ich nach Osten komme, desto wilder wird das dann. So in diese Richtung meinte ich es eher. Aber wenn ich eine Region oder Menschen, Völker, Nationen alle in einen Pott packe, also alle als homogen wahrnehme, dann ist das sicher während des Kalten Krieges, kann man das sicher erklären mit der politischen Einheit, die es damals gab, was aber natürlich trotzdem nicht bedeutet, dass die alle gleich waren, das ist klar. Aber meistens liegt sowas ja einfach auch an Desinteresse und mangelndem Wissen. Also ein Vergleich dazu wäre dann, Um jetzt nur diesen einen Punkt nochmal deutlich zu machen, wie halt in Europa häufig von Afrika gesprochen wird als Einheit. Also auch da lassen wir ja häufig keine Differenzen zu, einfach weil wir uns damit zu wenig befassen. Und ich denke, das liegt in erster Linie daran. Und das ist wieder das, was ich am Anfang meinte. Man muss sich irgendwie orientieren und das geht am einfachsten, wenn ich mir da so klare Einheiten schaffe. Dass das nicht fair ist und dass mich das nicht unbedingt weiterbringt, ist klar. Aber wahrscheinlich ist es irgendwo auch menschlich. Aber es ist natürlich unsere Aufgabe, das ein bisschen zu überwinden und dann einen genaueren Blick darauf zu werfen. Und das, wie gesagt, das betrifft verschiedene Regionen der Welt. Also der Orient ist da eben ganz stark untersucht worden. Osteuropa ist so ein anderer und Afrika als Einheit eben auch noch.
Du hast auch vorhin angesprochen Galizien. Das ist ja auch so eine fast schon Projektionsfläche, weil Galizien eben so heterogen und so kulturell spannend war. Warum eigentlich? Was macht denn da diese Faszination aus, die viele Historiker und Historikerinnen zu haben scheinen, wenn es um Galizien geht, um das osteuropäische Galizien?
Ja, ich muss jetzt dazu sagen, dass ich mich damit nie intensiv befasst habe. Deswegen, ich kann mir das schon erklären, diese Faszination, aber wahrscheinlich jetzt nicht so gut beschreiben, wie das andere können, die darüber sehr viel gearbeitet haben. Aber es ist diese Vielfalt, also diese ethnische Komplexität, die da entstanden ist und oder die es da gab. Das ist, glaube ich, generell in dieser Region. Das macht es, also wenn wir uns so diese Region Polen, Ukraine anschauen, die ja eben, wenn ich mir das 19. Jahrhundert anschaue, nicht klare Staatsgrenzen hatte, so wie heute, dann ist das relativ schwierig, das zu untersuchen. Da sind unterschiedliche Ethnien, da sind unterschiedliche Regionen, es ist sehr, sehr vielfältig und es widerspricht der Vorstellung, wie Geschichte im Westen seit dem 19. Jahrhundert eigentlich immer geschrieben wurde. Also Nationalstaat. Wir schreiben deutsche Geschichte, französische Geschichte, italienische Geschichte. Dass natürlich die Italiener auch nicht alle einheitlich waren, noch im späten 19. und auch im 20. Jahrhundert, das ist ganz klar. Aber das ignorieren wir ganz gern. Wir hatten da immerhin diese Staatsgrenzen, innerhalb der wir uns orientieren konnten und dann ist schon mal gut. So. Und genau das ist aber etwas, was für große Teile Osteuropas überhaupt nicht so funktioniert hat. Das, was wir heute als Tschechische Republik kennen, ist es noch halbwegs so, weil dieses Böhmen, auch wenn es da schon Änderungen gab, trotzdem irgendwie so vom Territorium her bleibt das ungefähr so. Aber wenn wir eben diese Gegend um Polen, Litauen und Ukraine anschauen, wenn wir da seit der frühen Neuzeit gucken, das ist so komplex, so vielfältig und so unterschiedliche Staatsgebilde und Imperieneinflüsse sind da zu beobachten, dass es die Sache sehr schwierig macht. Was gucke ich mir hier eigentlich an? Also da muss man so eine Frage stellen. Gibt es eine ukrainische Geschichte im 17. Jahrhundert oder gibt es eine slowakische Geschichte im 19. Jahrhundert, als die Slowakei weder ein Staat war, noch überhaupt auch nur eine Verwaltungseinheit? Und das macht die Sache schwierig, also gerade auch an der Uni, der Studierenden zu erklären, weil man eben nicht die klaren Karten hat mit den eindeutigen Grenzen. Es macht es aber eben auch sehr, sehr interessant. Das wäre jetzt mal so meine Erklärung, warum sich so viele damit befassen.
Ich schaue mir sehr gerne Verfassungen an und vor allem die Präambel von Verfassungen. Und mir ist aufgefallen, dass eben Länder wie Polen gerne verweisen auf ihre lange Geschichte und die lange Geschichte der Nation. Und du hast jetzt den Nationenbegriff auch hineingebracht. Und für mich war das ganz lange schwer nachzuvollziehen oder schwer zu verstehen, dass die Nation etwas eigentlich Junges ist, obwohl Nationen gerne so tun, als gäbe es sie seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden von Jahren. Jetzt ist für mich die Frage als Hobbyhistoriker, der alles andere als beschlagen ist in diesem Fach, ab wann hat da jetzt eigentlich wirklich der Moment begonnen, wo sich beispielsweise die Tschechen als eine Nation fühlen oder die Polen und dieser Begriff der Nation auch wirklich begonnen hat, sich im, wenn man das so sagen möchte oder kann, im kollektiven Bewusstsein festzusetzen, weil das war ja eigentlich ein Elitenprojekt. Und soweit ich es verstanden habe, hat der normale 0815-Bürger sich jetzt nicht als Tscheche gefühlt oder als Pole gefühlt und als Teil einer großen Nation oder eines großen Volkes. Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr neuer Gedanke, wenn man jetzt sich die gesamte Weltgeschichte ansieht, oder?
Das ist ein neuer Gedanke, das ist auf jeden Fall richtig. Wann das genau dann einsetzte, das ist dann wieder unterschiedlich nach den einzelnen Nationen. Das ist etwas, was auch in Westeuropa eher begonnen hat, wo ja früher auch dieses Konzept der Nationalstaaten entstanden ist, also erstmal moderne Staaten, die dann, also mit einem klaren Territorium, dann 17. bis 18. Jahrhundert mit einer ausgebauten oder immer mehr auszubauenden Bürokratie und Staatsstruktur. Und das wurde dann verbunden mit der Idee der Nation, weil irgendwie muss ein Staat ja legitimiert werden. So, das kommt also so aus Westeuropa eher. In Mitteleuropa kann man sagen, dass der Schwerpunkt dieser Entwicklung seit dem späten 18. und vor allem im 19. Jahrhundert lag. Und wie du richtig gesagt hast, das ist ein Elitenprojekt. Es ist aber insofern ein interessantes Elitenprojekt, weil es eben nicht als Elitenprojekt zugegeben wurde. Also die Forschung hat dann, das war vor allem in den 1990er Jahren, da hat man sich das sehr intensiv angeguckt, hat eben festgestellt oder hat intensivst untersucht, wie Eliten, das war dann sehr unterschiedlich, wer das war, das konnten dann Priester sein, das waren Schriftsteller, ich brauche jetzt gar nicht zu gendern, weil es zum großen Teil tatsächlich nur Männer waren, Historiker, solche Menschen, die haben angefangen, diese Nation, wir sagen, zu erfinden. Sie haben aber natürlich nicht zugegeben, dass sie erfinden, sondern sie haben stattdessen das Narrativ entwickelt von der erwachenden Nation. Und sie haben sich in dieser Erfindung sehr stark darauf bezogen, und das ist eben das Interessante, und es geht auch darauf ein, was du gefragt hattest, dass, also sie haben so getan, als gäbe es diese Nation bereits, und zwar am meisten verkörpert in dem einfachen Volk. Es ist kein Zufall, dass diese Nationserfinder, wenn man so will, dass die beispielsweise Volkslieder gesammelt haben, dass sie Märchen gesammelt haben, also auch bei den Brüdern Grimm, das ist sowas Ähnliches, ne? Dass sie eben auf diese versucht haben, diesen Volkscharakter, diesen Volksgeist, so sagt Herder, aufzusammeln, und das sei dann die echte Nation. Da kommt also dieser Erfindungsprozess, dass es eben ein Elitenprojekt ist, zugleich aber die Behauptung, nein, nein, das ist eigentlich schon immer da gewesen, wir finden das nur, wir sammeln das nur auf. Und dadurch gilt es nicht in dieser Zeit als etwas Erfundenes, von oben Aufgesetztes, sondern die Idee ist, das war eigentlich schon immer da. Das wirkt dann so natürlich, also das nennt man dann Primordialisierung, dieser Prozess. So, man tut so, als wäre das schon immer da gewesen, als wäre es natürlich. Und dadurch hat es diese große Wirksamkeit entfaltet. Das war im 19. Jahrhundert, also ich kenne das ein bisschen besser jetzt für den tschechischen Fall. Da gab es dann sehr viele Menschen, die sind, also sehr viele sind zweisprachig eigentlich aufgewachsen. War dann das Deutsche, war dann die Elitensprache, die Sprache, die man auch lernen musste, wenn man zur Schule gehen wollte, wenn man irgendwie eine Karriere in der Bürokratie machen wollte oder so. Und Tschechisch hat man dann vielleicht zu Hause, oder Tschechisch war ja auch nicht unbedingt eine einheitliche Sprache, aber der örtliche Dialekt, das Slawische dann, das hat man dann zu Hause gesprochen. Und irgendwann hat sich das dann eben umgekehrt, dass man das Tschechische angefangen hat, wirklich zu extrem zu pflegen. Und die Menschen haben sich dann entschieden, will ich jetzt Deutscher, Deutsche sein oder will ich Tscheche, Tschechin sein? Haben dann teilweise ihren Namen geändert, aus dem Deutschen ins Tschechische übersetzt. Das war also sehr häufig auch wirklich gut nachvollziehbar, eine ganz bewusste Entscheidung. Was will ich machen? Welcher Nation will ich zugehören? Da ist nichts mit natürlich oder man wird geboren, und auch das Konzept der Muttersprache ist da hochproblematisch. Das heißt, als das so alles rausgefunden wurde in der historischen Forschung und auch in der anthropologischen Forschung, das war dann die Basis dafür, dass wir gesagt haben, die Nation ist ein Konstrukt. Sie ist konstruiert, sie ist neu und sie ist ein Konstrukt. Was nicht bedeutet, dass sie keine Rolle spielt. Sie ist extrem wichtig, und ich finde, heute merkt man wieder, wie wichtig sie ist. Aber trotzdem ist sie nicht einfach immer da gewesen.
Weil du das ansprichst, ich habe mir die tschechische Verfassung angesehen, und da spricht man in der Präambel, und das ist auch wieder so etwas, was man aus österreichischer Sicht oft nicht nachvollziehen kann, weil wir ja keine Präambel haben. Also diese Vorrede, diese fast schon schwülstigen Worte, wenn man es so will, wo eben ein Volk erklärt, warum es diese Verfassung hat und was diese Verfassung denn aussagt und von wem diese Verfassung ist. Und da steht eben auch wir, die Bürger der Tschechischen Republik in Böhmen, Mähren und Schlesien, und dann eben zu diesem Zeitpunkt bei der Rekonstitutionalisierung eines unabhängigen tschechischen Staates, ja, der auch, aber, und dann spricht man hier, also ich habe die offizielle englische Übersetzung, true to all the sound traditions of the ancient statehood of the lands of the crown of Bohemia as well as of Czechoslovak statehood. Also da steht wirklich drin, ancient.
Das ist schon was anderes, denn das bezieht sich ja nur nebenbei auf die Nation. Hier beziehen sich ja ganz klar auf den Staat. Also auf die Wenzelskrone, also auf ein mittelalterliches staatliches Gebilde. Ne? Also wenn ich dich jetzt, ich muss gestehen, ich kenne diese Präambel nicht, ich habe mir die nie angeschaut, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist das, dann wird, das hängt schon auch mit diesem nationalen Gedanken zusammen, aber das ist jetzt nicht so ein kulturnationales Argument, soweit die tschechische Zunge reicht, so ungefähr, so ist es nicht, sondern es bezieht sich auf staatliche Grenzen, die auch im Mittelalter eben festgelegt wurden. Das ist in Ungarn auch so. Da haben sie eben diese Stephanskrone, die da die Basis bildet.
Ich habe mir dann auch noch angeschaut, die von der Slowakei. Und da steht auch ganz am Anfang, wir die slowakische Nation. Und da geht es eben auch um das politische und kulturelle Erbe unserer Vorfahren und dieser jahrhundertelange Kampf für die nationale Existenz, also den nationalen Bestand und Staatlichkeit. Und da werden eben, weil du die Stephanskrone genannt hast, auch genannt Personen, nämlich Kyrill, Methodius und das historische Erbe des großen Meeres, also auf Great Moravia. Und dann eben auch das Recht auf Selbstbestimmung. Aber da wird wirklich Bezug genommen auf Kyrill und Methodius. Wer
ist
denn das?
Oje, das ist tatsächlich sehr wichtig. Ich muss mir das irgendwann nochmal genau angucken, wie wichtig das ist. Das wird nämlich gerade wieder auch in der Slowakei sehr stark aufgenommen. Das waren zwei Mönche, die diese Region christianisiert haben. Also das hat dann damit noch diese christliche Tradition wird da aufgenommen. Ein anderes Element, was in der Slowakei sehr häufig genannt wird, das hast du jetzt aber nicht gesagt, das scheint da jetzt nicht drin zu stehen, ist der Bezug auf also Großmähren, das Großmährische Reich und das Reich von Samo. Das ist aus dem, mein Gott, 7. Jahrhundert, glaube ich. Das hat auch nicht so wahnsinnig lange existiert, aber es gibt ja immer diese verschiedenen frühen Reiche, die natürlich multiethnisch waren, das ist völlig klar. Das ist so ein bisschen vergleichbar von der sagen wir, mythischen Funktion her, wie die Kiewer Rus oder das Kiewer Reich. Das ist so ein bisschen ähnlich. Also auch darauf wird dann gerne Bezug genommen, weil man einfach diesen sehr frühen Staatsbezug gerne haben möchte. Und bei den Slowaken ist das eben besonders tricky, weil die Tschechen und die Ungarn, die haben eben ihre Wenzels bzw. ihre Stephanskrone und da ist die Grenzen sind dann auch irgendwie halbwegs stabil geblieben. Nicht hundertprozentig natürlich, aber so ungefähr. Und die Slowaken haben sowas eben nicht gehabt. Und deswegen, die hatten eben, also angeblich dieses Samo-Reich, was so ein frühslawisches Reich wohl war. Und dann kommt lange Zeit erst einmal gar nichts. Sie waren auch, wie gesagt, innerhalb Ungarns, waren sie nicht mal ein Verwaltungsbezirk oder so, sondern da lebten dann einfach slawisch sprechende Menschen. Dann waren sie Teil der Tschechoslowakei 1918. Und der einzige Staat, auf den sich dann die Slowakei beziehen konnte, als sie 1993 eigenständiger Staat wurden, war dann dieser Satellitenstaat während des Zweiten Weltkrieges, also 1939 bis 44 oder 45. Und das war natürlich ein Riesenproblem. Also sich darauf zu, das Einzige, dass das das Einzige war, worauf man sich beziehen konnte, vielleicht nicht unbedingt wollte, aber das war so für diese staatliche und nationale Identität sehr problematisch. Ist es bis heute, würde ich sagen.
Genau, Großmähren kommt dann gleich nach Kyrill und Methodius. Ich habe das Gefühl, und das kenne ich auch aus österreichischer Sicht, man sucht Dinge, an die man anknüpft und die eben auch positiv besetzt sind. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es insofern eine Parallele gibt, auch zu Österreich, dass man nicht weiß, wer genau sind wir. Weil ich frage mich bis heute, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Slowaken und Tschechen? Und eben hier eine slowakische Nation, eine tschechische Nation, die einmal Teil von einem Staat war. Ist das dann so etwas, Michael Ignatieff hat das mal genannt, Narzissmus der kleinen Unterschiede, dass man, weil man sich so ähnlich ist, die Unterschiede umso mehr betont? Oder ist man sich eigentlich gar nicht so ähnlich? Und das ist wiederum mein Blick durch Aufwachsen in Österreich und von außen drauf schauen, sich denken, na ja, aber das ist eh so ähnlich und die Sprache ist ja auch so ähnlich. Wo ist jetzt da bitte der große Unterschied? Oder gibt es diese großen Unterschiede wirklich?
Da müssen wir wirklich gucken, von welcher Zeit wir jetzt sprechen. Also wenn wir jetzt so historisch schauen und drauf gucken, wie die Tschechoslowakei damals 1918 entstanden ist oder wie diese Kooperation von Tschechen und Slowaken, das ging so los, so Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr, da gab es nicht so wahnsinnig viel Gemeinsamkeiten. Die Sprache war schon irgendwie ähnlich, aber nun sind viele slawische Sprachen einander ja sowieso ähnlich. Und die Sprachen waren ja da auch noch gar nicht kodifiziert. Also die slowakische Sprache beispielsweise, da gab es dann so verschiedene, eben Mitte des 19. Jahrhunderts gab es so verschiedene Entwürfe, welchen Standard nehmen wir denn jetzt? Und so eine Sprache besteht, also da gibt es ja verschiedene Dialekte oder verschiedene Formen und man hat dann halt die genommen, die dann relativ nah dran war an dem Tschechischen. Das hätte man ja nicht machen müssen. Man hätte ja auch eine nehmen können, die stärker dran ist am Ruthenischen, also Ukrainischen oder am Polnischen oder so. Das sind ja so ein bisschen so fließende Skalen. Das ist also auch eine Entscheidung gewesen. Historisch hatten die Tschechen und die Slowaken, wenn man im 19. Jahrhundert steht und zurückguckt, nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Die gehörten zu unterschiedlichen Ländern. Österreich-Ungarn war dann zwar eins, das ist klar, aber sie hatten, also da gab es keine große Kooperation oder ähnliches. Die wichtige Idee, die dahinter stand, eigentlich sie zusammenzuführen, wir meinen das einmal so ein Panslawismus, der in dieser Zeit langsam aufkam. Also die Slawen arbeiten zusammen und die waren dann eben so halbwegs nebeneinander. Und dann 1918 war es einfach auch eine pragmatische Sache. Wir wollen einen Nationalstaat. Die Polen kriegten den. Das war relativ unproblematisch nach 1918. Das hat auch Wilson so, also der hat ja diese 14 Punkte zu den Nationen geschrieben. Und für den war klar, also die Polen, die kriegen ihren Staat. Aber über die anderen, da wusste der auch gar nicht viel. Und wenn jetzt die Tschechen, die sehr aktiv waren und schon eine ziemlich entwickelte Nationsbewegung in dieser Zeit hatten, wenn die sagen, wir wollen einen eigenen Staat, dann müssen sie mehr werden. Das waren einfach zu wenig Leute. Insbesondere mussten sie mehr werden, weil sie ja im eigenen Land, also in diesen Böhmen und Mähren, hatten sie ja sehr, sehr viele Deutschsprachige. Und damit sie aber diesen slawischen Anteil erhöhen, war es ganz wichtig, nicht nur die Slowaken dazu zu bringen, sondern auch die Slowaken und die Tschechen als eine Nation zu bezeichnen, um sagen zu können, wir sind mehr. Also es sind historische Entwicklungen und es sind auch relativ viel fast willkürliche oder zumindest politische und pragmatische Entscheidungen dahinter. Wenn ich jetzt aber, wenn ich deine Frage noch beantworte, also das war jetzt sozusagen aus dem Blick von ungefähr 1918, da gab es nicht so viel Gemeinsamkeiten. Wenn ich mir aber die Situation der sagen wir 1992 anschaue oder auch heute, da würde ich schon sagen, dass die Tschechen und Slowaken doch nach wie vor, oder nach wie vor, also jetzt enger beieinander sind. Ich glaube, das braucht nicht ich zu sagen, das ist so, dass die doch relativ eng beieinander sind. Also die staatlichen Beziehungen sind sehr eng. Jetzt gab es gerade Konflikte, aber eigentlich haben die eben sehr, sehr enge Beziehungen. Die Sprachen sind so ähnlich, dass man sich Man muss sich so ein bisschen einhören, aber man versteht es eigentlich ohne weiteres. Wenn man beispielsweise, es passiert, ich war jetzt gerade länger in Prag und es passiert da nicht selten, dass man in irgendeinen Laden reingeht und fragt was auf Tschechisch und dann kommt die Antwort von der Verkäuferin auf Slowakisch und dann reden wir halt, also ich rede Tschechisch, sie redet Slowakisch und jemand, der außerhalb ist, also der die Sprache nicht versteht, würde gar nicht merken, dass wir in zwei verschiedene Sprachen reden, weil das so also ohne Bruch läuft sozusagen. Es ist sehr, also das Verständnis funktioniert sehr gut. Oder auch wenn gerade jetzt, wo die Tschechen sehr viel berichten über die Slowaken, dann haben häufig tschechische Podcasts oder Nachrichtensendungen oder so haben slowakische Gäste und die sprechen selbstverständlich Slowakisch. Also das funktioniert ohne weiteres. Sehr viele slowakische Studierende studieren an tschechischen Universitäten, dürfen dann auch ihre Abschlussarbeit auf Slowakisch schreiben, zum Beispiel. Also all das funktioniert jetzt. Aber das ist eben, weil es sich im 20. Jahrhundert historisch so entwickelt hat. Das ist nicht einfach so gegeben.
Wenn die Staatsgründung pragmatisch war, war dann die Trennung, du hast vorhin das Jahr 1992 angesprochen, auch pragmatisch? Weil das ist etwas, was mir bis heute Kopfzerbrechen macht, auch als jemand, der Fußballfan ist. Und ich habe meistens zu Tschechien gehalten, nicht weil ich jetzt kein Fan vom österreichischen Team wäre, aber das österreichische Team war oft bei großen Turnieren gar nicht dabei. Also das war von mir dann eine pragmatische Entscheidung als Fan, so irgendwie muss ich ja halten, ja, dann halte ich zu der Mannschaft aus dem Land, aus dem meine Mutter kommt. Und da scherze ich dann manchmal mit Freunden, die eben Tschechen oder Slowaken sind und sage, wenn es dieses Land noch gäbe, wäre es beim Fußball viel besser, weil es eben die besten Spieler aus beiden Ländern hätte. Und ich habe mal meine Familie gefragt, meine Verwandten in Tschechien, die hatten für mich gar keine Erklärung, warum man 1992 diese friedliche Trennung vollzogen hat. Aber es war ja trotzdem eine Trennung. Warum hast du dafür eine Antwort? Weil, und was dabei auch interessant ist, typischerweise bei sowas fragt man ja das Volk und macht ein Referendum. Das hat man damals nicht gemacht. Das hat man relativ kurzfristig beschlossen. Und was dabei auch noch interessant ist, Addendum zum Addendum, das hat ja in der gleichen Zeit stattgefunden, wie es die Jugoslawienkriege gab. Und das gilt ja bis heute als eine Art Gegenbeispiel. Die Jugoslawienkriege, blutige Trennung, Zersetzung eines Staates, wo die darin befindlichen Gruppen sich nicht als zusammengehörig mehr gefühlt haben. Und das Gegenbeispiel, es geht auch friedlich, sich zu trennen. Also wie bei einer Scheidung, entweder eine Scheidung, die sehr unschön verläuft oder eine, wo man sich zusammensetzt und eine ganz vernünftige Lösung findet. Aber die Frage, die ich habe und jetzt schon viel zu lange eigentlich ausgeführt habe, weil sie ist eigentlich sehr kurz, warum hat man sich überhaupt getrennt?
Wahrscheinlich hat man das mit dem Fußball nicht so im Blick gehabt. Das war natürlich ein echter Fehler. Also ich würde jetzt ungern wirklich was zu Jugoslawien sagen, weil ich mich damit einfach viel zu wenig auskenne. Aber im Vorgespräch hattest du gesagt, deine Verwandten haben gesagt, das hat man damals einfach so gemacht. Und ich glaube, da ist schon was dran. Das ist gar keine so falsche Antwort. Also es war keine Trennung, soweit ich das sehe, aus puren irgendwie wirtschaftlichen Gründen oder aus so starken Interessen, aus der Idee, wir müssen uns trennen, wir wollen nicht mehr zusammenarbeiten. Da war auch kein, also in der Zeit war mit Mečiar ein relativ nationalistischer, also die Regierung war relativ nationalistisch, das schon, aber jetzt von nationalem Hass oder Ähnlichem zu sprechen, der sich ja da offenbar in Jugoslawien extrem Bahn gebrochen hat, das kann man da, glaube ich, überhaupt nicht sehen. Also das haben wir nicht. Es war so, dass diese beiden, es gab zwei Regierungen. Es gab eben die Regierung in Prag und die Regierung in Bratislava. Und was die versucht haben in den frühen 90ern, also nach 1989, war, das Verhältnis dieser beiden Teilrepubliken irgendwie neu zu gestalten. Und das hat einfach nicht funktioniert. Also es gab da so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Also die Slowakei wollte da relativ weit gehen. Mečiar wollte beispielsweise, dass die beiden Republiken dann noch eigene Außenpolitik machen können und so. Also das ist ja dann im Prinzip schon fast ein souveräner Staat oder ist dann eigentlich ein souveräner Staat. Und die ODS-Regierung, also Václav Klaus in Tschechien, der im tschechischen Teil, war da eher zurückhaltend. Und irgendwie konnte man sich da nicht einigen. Diese verschiedenen Konzepte, die es ja so gibt für Autonomie, Föderalismus oder eben selbstständige Staaten, da hat man keine gemeinsame Ebene gefunden. Es war ein Referendum tatsächlich erstmal geplant. Und für das Referendum war es dann aber wohl so, dass die haben versucht, Fragen zu formulieren. Und das ist aber nicht gut gelungen, weil so eine Frage natürlich die ist so voraussetzungsvoll. Also wenn man einfach nur fragt, willst du einen souveränen Staat? Bist du für die nationale Souveränität? Ja, was heißt denn das? Und genau, was heißt denn das? Darüber konnte man sich eben nicht einigen, weil es eben nicht unbedingt nur also das eine oder das andere ist, sondern es hätte verschiedene Zwischenstufen geben können. Und da hat man keine Lösung gefunden. Und dann am Ende haben die einfach gesagt, dann trennen wir uns halt einfach. Also dieses einfach klingt so ein bisschen komisch, weil es eigentlich nach so einer dramatischen Sache ist, aber es war nicht dramatisch. Es kam dann schon, wenn man sich auch so ältere Sachen mal anguckt, so Quellen, dann kam dann schon so eine Katerstimmung. Also es war schon nicht ganz unemotional. Was haben wir denn da jetzt gemacht? Und auch im Nachhinein, also es gibt schon eine Nostalgie für die Tschechoslowakei. Einmal natürlich auch für den Sozialismus, das ist doch eine andere Geschichte, aber auch für diese Gemeinsamkeit. Also es gibt auch regelmäßig Treffen, einmal im Jahr an der Grenze und so weiter. Aber ansonsten, glaube ich, war das eine relativ pragmatische Entscheidung, wo sich dann alle irgendwie gut mit abgefunden haben.
Vielleicht noch ganz kurz zum Themenblock Tschechien und in der Zeit wieder zurück, einfach weil es einen guten Anlass gibt. Wir haben ja dieses Jahr 100 Jahre Todestag von Franz Kafka. Und der ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass dieses Nationalitätenzugehörigkeitsgefühl so fluide war. Weil der war einerseits Jude, andererseits deutschsprachig, andererseits in der Monarchie sozialisiert und dann Beamter und Staatsbürger dieser jungen Tschechoslowakei. Also irgendwie nichts und irgendwie alles auf einmal und viele erklären ja dann auch damit sein Werk. Und aus heutiger Sicht sagen die Tschechen, das ist ein tschechischer Autor und die Österreicher sagen, das ist ein altösterreichischer Autor und vielleicht sagen die Deutschen auch, aber er hat auf Deutsch geschrieben und damals gab es ja noch gar keine österreichische Identität, also eigentlich ist er Deutscher. Ich glaube, die Slowaken wollen ihn nicht für sich beanspruchen oder doch auch, ja, aber der ist doch so ein Beispiel dafür, dass man diese Identitäten vielleicht gar nicht, also, weil du hast auch vorhin gesagt, man hat sich aktiv entschieden und heute sprechen wir davon, dass man mehrere Identitäten gleichzeitig haben kann. War das damals gar nicht in der Form möglich? Musste man sich da quasi auch für sich selbst entscheiden und konnte nicht mehreres gleichzeitig sein? Oder interpretiere ich da zu viel hinein in die Figur Franz Kafka?
Ich überlege gerade, wo ich anfange. Also erstmal, da interpretierst du nicht zu viel hinein. Das habe ich vorhin, als ich das gesagt habe, hat man sich entschieden. Da meinte ich tatsächlich diese nationalen Aktivisten. Also da gibt es wirklich Beispiele von beispielsweise Bojena Nemtsova, eine Schriftstellerin, die eben mit einem deutschen Namen geboren wurde und dann, also Barbara hieß und danach diesen tschechischen angenommen hat. Oder die Begründer des Sokol, das ist so der Turnverein gewesen, der ganz, ganz wichtig war für die Nationalbewegung. Auch die hatten eigentlich deutsche Namen und haben sich dann eben bewusst entschieden und haben tschechische Namen angenommen. Das heißt aber nicht, also ich habe das dann vorhin nicht klar genug gesagt, das heißt aber nicht, dass das für alle so war, sondern es gab natürlich jede Menge Menschen, die weiterhin beiden oder gar keiner Nationalität zugehört haben. Und das ist übrigens, das ist nicht nur eine Sache in Tschechien so oder in Böhmen, sondern das haben wir wahrscheinlich anderswo auch, aber ich kenne es eben nur von diesem osteuropäischen Raum, dass wir sehr viele Personen haben, an die wir aber als HistorikerInnen eben nicht so gut rankommen, weil die häufig nicht so gute Quellen hinterlassen haben, die sich entweder, wie gesagt, beiden oder dreien oder mehreren Identitäten zugerechnet haben. Ne? Die Religion kommt dann häufig noch dazu oder auch gar keiner. Da ist so ganz bekannt dieses eine Beispiel von so einem Volk kann man eben nicht sagen, sondern von Menschen, die sich einfach bezeichnet haben als Tutajche. Wir sind die, die hier sind. Was ja irgendwie auch total nachvollziehbar ist. Und dann gab es sicher andere Identitäten. Ich will das jetzt nicht idealisieren. Da gab es bestimmt irgendwelche sozialen Hierarchien oder sonst was, die natürlich auch bei allen anderen eine Rolle gespielt haben. Aber was halt beeindruckend ist, ist im 19. Jahrhundert, wie dieser Nationalismus, diese Idee der Nation entwickelt wird, erstmal ganz, ganz wenige betrifft und dann nach und nach sich durchsetzt. Und irgendwann, das ist aber bei jeder Nation eben auch ein bisschen anders gewesen oder bei jeder Gruppe, irgendwann wurde es nicht mehr akzeptiert, dass man sich nicht dazu bekennt. Sondern es gehörte dann einfach dazu. Und jeder musste sich dann vielleicht auch in einer Volkszählung oder ähnlichem oder in der Schule, welche Sprache spreche ich denn jetzt, musste sich dann zu einer bekennen. Also unsere Welt ist sehr stark nach Nationen eingeteilt und nach Nationalstaaten. Also wenn man sich eine Weltkarte anguckt, eine politische Weltkarte, hat man ja auch immer das Gefühl, ne, das eine Land ist rot und wäre total homogen und das andere ist blau. Es gibt nichts dazwischen. Also wir denken sehr, sehr stark in dieser Richtung. Und wie gesagt, für diese Zeit kann man eben sehen, wie sich das so entwickelt hat. So, Kafka. Ich bin überhaupt keine Kafka-Spezialistin. Was ich aber interessant finde, also auf jeden Fall dieses deutsche-jüdische. Und ich kann das jetzt nicht nachweisen, aber mein sehr starker Eindruck ist, dass die Tschechen den eigentlich erst für sich entdeckt haben, oder vielmehr die Prager, nicht unbedingt die Tschechen, als nach 89 so eine große Touristenwelle einsetzte und Prag dann sehr stark dieses, so eine Stadt fängt ja an, so eine Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte, die für Prag erzählt wurde, war ganz stark dieses Mittelalterliche, also es gibt jede Menge Foltermuseen und so absurde Geschichten. Und dann aber auch eben dieses 19. Jahrhundert und ganz stark dieses mythische, leicht düstere, da hat man dann Kafka für sich entdeckt. Und seitdem ist er dann eben auch auf, weiß ich nicht, Kaffeetassen zu sehen und so weiter. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass der vorher was war für Literaturwissenschaftler, aber auch in Schulen wurde Kafka nicht gelesen in den 80er Jahren. Das war halt ein deutscher Autor, mit dem man sich aber nicht groß befasst hat aus der tschechischen Perspektive. Und das müsste ich irgendwann nochmal richtig, richtig nachweisen, glaube ich, weil das eigentlich eine ganz schöne Überlegung ist, wenn das so stimmt, dass das wirklich dann mehr so eine erfundene Tradition motiviert durch den Tourismus ist.
Und was sicher auch dabei hilft, ist, dass er ja trotzdem Tschechisch gesprochen hat. Also das war ja damals keine Selbstverständlichkeit, dass jemand, der als Deutschsprachiger in der Verwaltung ist, dann auch Tschechisch überhaupt lernt, abgesehen davon, dass es auch wirklich eine wirklich schwere, schwere Sprache ist. Sowohl bei der Aussprache als auch für die Grammatik. Ich glaube, meine Tschechischlehrerin damals an der Uni meinte mal, es ist eigentlich gar keine Grammatik, sondern man sucht die paar Regeln in den vielen Ausnahmen. So hat sie das, glaube ich, ungefähr, zumindest sinngemäß gesagt. Weil du es vorhin auch genannt hast und weil du es jetzt gerade auch angesprochen hast, dieses Kategoriendenken, wo ich mir so schwer tue, ist diese Doppelkategorie Slawisch und dann eben innerhalb des Slawischen Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, kann man dann auch weiterdenken, Südslawisch und so weiter, das schließt sich dann ja wiederum nicht aus. Das heißt, es sind alle Slawen, aber gleichzeitig gibt es keine slawische Nation. Warum gibt es dann aber keine slawische Nation? Warum geht man dann trotzdem ein bisschen mehr in Richtung, da ist es dann wiederum eine tschechische, eine slowakische, eine polnische, aber den Panslawismus, der hat sich ja nicht als slawische Nation verstanden, sondern als alle sind Brüder und Schwestern, oder habe ich das richtig ausgedrückt?
Ich würde mal sagen, es hätte ja so kommen können. Also vielleicht jetzt nicht eine große slawische Nation, aber das ist jetzt eben Tschechen, Slowaken und gibt aber vielleicht keine Mährer. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Das ist eine historische Entwicklung. Das hat was mit historischer Kontingenz zu tun. Es hätte auch ganz anders kommen können. Wenn die Mährer sich anders organisiert hätten, dann wäre das auch möglich gewesen, dass sie eine eigene Nation, dann hätten wir heute vielleicht einen mährischen Staat auch noch, ne? Es gibt ganz, ganz viele Sprachen auch, die heute dann, also Mährisch ist keine, war nie eine eigene Sprache, aber es hätte eben auch als eigene Sprache entwickelt werden können. Das waren Dinge, die wurden entwickelt und befördert durch politische Entwicklungen, häufig auch durch Zufall einfach, häufig dadurch, dass da eben die, sagen wir, richtige Person gerade vor Ort war, spielte auch immer eine Rolle, wie unterdrückt denn eine Gruppe war, also gegen wie viel Repression sie sich wehren musste. Das hilft natürlich dann auch für die Nationsbildung. All diese Dinge, das hätte auch alles anders sein können. Mit dem Panslawismus, gab schon, also auf jeden Fall im 19. Jahrhundert, und das ist heute auch immer noch so ab und zu mal zu erkennen, so eine Vorstellung von so einer slawischen Gemeinsamkeit. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Sprachen irgendwie halbwegs ähnlich sind, dass man sich irgendwie versteht, oder zumindest, dass es leichter ist, die anderen Sprachen zu lernen. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Grenzen sich ja auch verschoben haben, dass bestimmte Dinge, was weiß ich, irgendwelche Trachten oder Tänze, Musik oder Essen oder so, dann auch nicht unbedingt auf eine Nation konzentriert sind, sondern eben auch diese Grenzen übertreten können. Panslawismus ist aber auch immer eine politische Sache gewesen im 19. Jahrhundert ganz stark und sehr stark von dieser russischen Dominanz geprägt und hat dadurch natürlich auch Leute zu Recht verschreckt. Und wir sehen ja heute, wie, in welche Richtung das auch pervertiert werden kann, diese Idee von einer slawischen Einheit. Wenn also von einem russischen und einem ukrainischen Brudervolk die Rede ist und das dann aber die russische Aggression in irgendeiner Weise legitimieren soll, dann sehen wir eben, wo das auch hinführen kann, wie problematisch das ist.
Damit hast du mir einen perfekten Übergang ermöglicht zu den tagesaktuelleren Themen. Wie homogen sind die osteuropäischen Staaten denn überhaupt noch? Weil gerade bei der Frage Russland haben einige gesagt, es gibt jetzt Visegrad nicht mehr in der Form, weil man einmal sagt, Tschechien und Polen sind eben die Pro-NATO-Staaten und Ungarn und die Slowakei sind jetzt im quasi pro-russischen Lager, und damit gibt es diese alte Einheit, die es bei der Migrationsfrage noch gegeben hat, die man eben als Visegrad-Staaten-Block bezeichnet hat, die gibt es jetzt in der Form nicht mehr. Ist das verkürzt? Weil es könnte ja genauso dann auch, also zum Beispiel in Prag gab es ja auch sehr große Demonstrationen, die wiederum stark pro-russisch waren. Und gleichzeitig gibt es ja auch in der Slowakei Demonstrationen, wo man wiederum sieht, es ist nicht so, als wäre das ganze Volk jetzt pro-russisch eingestellt. Also das ist natürlich vereinfachend, aber kann man da in irgendeiner Form sagen, dass es diese Einheit vielleicht gar nie gegeben hat? Oder gibt es da noch, oder gibt es sie sogar noch und wir sehen sie nur nicht, weil wir eben auch so gerne von außen in Lagern denken, die sind im pro-russischen Lager, die sind im pro-westlichen beziehungsweise pro-EU, pro-NATO-Lager?
Ich überlege gerade, ob der Übergang jetzt, wir haben so von so einer kulturellen Einheit der Slawen gerade gesprochen, die auch total problematisch ist, aber Visegrad ist ja eigentlich geboren aus einer pragmatischen Situation heraus und aus einem gemeinsamen Interesse. Also 1989, dann gibt es eben Fall der Mauer, dann haben wir diese Situation, dass diese Länder jetzt in dieser postsozialistischen Situation zurechtkommen müssen. Und dann haben sich eben damals erstmal drei Länder, die Tschechoslowakei gab es ja noch, ne, also Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei damals, haben sich zusammengetan und die hatten einfach das gemeinsame Interesse, jetzt in die also in die europäischen Strukturen, EU war nicht, in die europäischen Strukturen hineinzukommen und eben auch in die NATO. Also das war so deren gemeinsames Interesse. Das war ein politisches Interesse. Dass das dann auch noch aufgeladen wurde mit so einer historischen Gemeinsamkeit, und slawisch ist ja hier auch nicht, weil die Ungarn sind ja keine Slawen, aber mit so einer historischen Gemeinsamkeit und so einer Einigkeit, das ist vermutlich immer irgendwie notwendig. Aber eigentlich war es ein pragmatisches Interesse. Und dann hat das ja irgendwie auch, dann hat das ja so halbwegs funktioniert. Und dann ist aber diese Visegrad-Sache schon auch so ein bisschen wieder eingeschlafen und ist dann erst wieder, auch wieder aus dem gemeinsamen Interesse, nämlich 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise oder Migrationskrise, dann ist das ja erst wieder so richtig stark geworden. Und dann wurden die so zu diesen Neinsagern in Europa und dann auch so ein bisschen berüchtigt, eigentlich kann man sagen. Ich glaube, da ist das dann auch erst überhaupt bekannt geworden, so für jetzt nicht Politikanalysten oder so. Ich glaube, vorher war das vielleicht gar nicht so bekannt, dass es diese Zusammenarbeit gab. So, und da hatten sie halt ein gemeinsames Interesse, haben dann gegen Migrationspolitik in Europa und auch gegen den Green Deal zum Beispiel sich stark gestellt. Warum die da jetzt diese gemeinsamen Interessen hatten, das ist natürlich dann nochmal eine andere Frage. Aber ich würde da jetzt, glaube ich, nicht auf irgendwelche kulturellen Traditionen oder so. Ich glaube, damit würde ich das jetzt nicht unbedingt in Verbindung bringen. Und was jetzt zu sehen ist, ich habe natürlich keine Ahnung, wie das weitergeht, aber das waren dann so 2-2 Konstellationen. Also wir hatten dann eben eine populistische Regierung in Ungarn und in Polen und die haben sich da, und dagegen haben sich erstmal damals die Slowakei und Tschechien gestellt. Und jetzt ist es ja so, dass das in Polen, dass da jetzt wieder der Rechtsstaat hoffentlich wieder etabliert wird. Und während in der Slowakei der jetzt wieder abgebaut wird. Und dadurch hat sich die Konstellation so gewechselt. Also heute stehen eben Ungarn plus Slowakei, die eigentlich überhaupt keine guten Freunde sind. Also Ungarn und Slowakei stehen jetzt gegen Tschechien und Polen, Entschuldigung. Und die Frage ist natürlich, also der Punkt ist, das sind jetzt politische Konstellationen, die jederzeit wieder wechseln können. Also wenn wir in 1,5 Jahren in Tschechien Wahlen haben und wenn dann wieder Babiš eventuell an die Macht kommt, kann sich das wieder ändern. Deswegen würde ich glaube, wenn da sowas Kulturelles da mitläuft, dann ist das draufgehängt. Aber eigentlich ist das doch eine politische Frage, eine Interessenfrage. Und also daran, wie sehr diese Konstellationen wechseln, sieht man doch, wie sehr es eine Frage der Regierungen ist und nicht unbedingt jetzt der Menschen. Also nicht, dass das nicht gar nicht zusammenhängt, das wollte ich damit jetzt nicht sagen, aber also nicht sozusagen die Tschechen oder die Slowaken. Also das, als wäre da irgendwie so eine lange Tradition gegeben, die dann bestimmte Allianzen einfach bedingt und dass es gar keinen anderen Weg gäbe.
Es ist natürlich so, dass man gerade aus Sicht der internationalen Beziehungen gerne wie bei einem Strategiespiel denkt und sagt, die sind in dem Lager, die sind in dem Lager und dann gar nicht so sehr darauf eingeht, wie es innerhalb der Bevölkerung eigentlich aussieht oder was das erklärt, sondern man spricht von Staat und meint ja eigentlich deren Regierungen und weniger die Bevölkerung. Und ich finde dabei natürlich trotzdem interessant, beziehungsweise historisch schon fast ironisch, dass wir ja jetzt zwei Regierungen haben, die im pro-russischen Lager sind, die, wenn man es historisch betrachtet, gute Gründe auch dafür haben, eigentlich im Russland-skeptischen Lager zu sein. Natürlich darf man Russland nicht mit der Sowjetunion gleichsetzen, aber sowohl Ungarn durch den Ungarnaufstand 1956 als auch die Slowakei als Teil der Tschechoslowakei 1968 mit der Niederschlagung des Prager Frühlings haben ja eigentlich zwei ganz entscheidende historische Momente, die man mit einem negativen Russlandbild assoziieren kann. Wie gesagt, natürlich ist die UdSSR nicht Russland, aber Russland war nun mal der größte und einflussreichste Teil, also die größte und einflussreichste Teilrepublik innerhalb der Sowjetunion. Und dass dieses historische Erbe das gar nicht so stark belastet und dass man in Ungarn da eine pro-russische Politik fahren kann und in der Slowakei jetzt anscheinend auch wieder, das kann ich mir nicht ganz erklären als Außenstehender. Kannst du das vielleicht?
Auch nicht wirklich. Also Ungarn jetzt sowieso schon mal gar nicht. Da halte ich mich mal ganz zurück. Für die Slowakei, also ich könnte verschiedene Faktoren nennen. Das ist jetzt nicht die klare Erklärung, aber das sind verschiedene Faktoren. Also einmal würde ich ganz klar sagen, Robert Fico, der also Premierminister jetzt wieder ist seit Oktober letzten Jahres, ist ein extremer Pragmatiker, um nicht zu sagen Opportunist. Also der macht, was ihm was hilft. Und dieses Friedensgerede, was natürlich nicht auf Frieden hinausläuft, sondern darauf, dass eben Russland seine Dominanz durchsetzt und womöglich die Ukraine besetzt und vernichtet, was ja das Ziel ist. Das ist etwas, was sehr gut funktioniert hat. Also dieses Wir stehen für Frieden, die anderen sind die Kriegstreiber. Das hat gut funktioniert während der Parlamentswahlkampagne und jetzt auch während der Wahlkampagne für den Präsidenten, wo er ja versucht hat, seinen Kandidaten durchzusetzen. Das ist ihm dann auch gelungen. Also das ist etwas, was gut funktioniert und das wird gar nicht in Verbindung gebracht unbedingt mit die Russen sind jetzt hier die Guten. Also diese Geschichte muss man gar nicht so erzählen. Das Wort Frieden gegen Krieg gewendet, ist völlig pervertiert in diesem Zusammenhang natürlich, aber das funktioniert an sich erstmal sehr gut. Also es ist eine Angstmacher. Den Menschen wird Angst gemacht für Krieg und es wird aber nicht gesagt, dass wenn sie sich nicht wehren, wenn sie die Ukraine nicht unterstützen, dass dann der Krieg natürlich noch viel wahrscheinlicher wird. Das wird da also nicht gesagt. Also ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt wirklich pro-russisch ist, sondern es ist so eine sehr opportunistische Herangehensweise an die Sache. Das ist das eine. Zweitens, historisch, das ist wirklich interessant. Also es gab eine Zeit, wo gesagt wurde, die ostmitteleuropäischen Länder, die würden ja alle die Gefahr aus Russland erkennen. Nur in Deutschland wäre das nicht so. Und das stimmte für die baltischen Länder, soweit ich das beurteilen kann. Das stimmte ganz klar für Polen, überhaupt gar keine Frage. Aber auch Tschechien also während des letzten Präsidenten noch, Miloš Zeman, der hat sich dann nach der Vollinvasion hat er sich da distanziert, aber auch eher so ein bisschen halbherzig. Vorher war der extrem prorussisch. Also auch der hat daraus jetzt keine Lehren gezogen oder so. Oder hat aus dieser historischen Erfahrung hat er nicht die Lehre gezogen, Russland ist gefährlich, wir müssen Angst haben. Das hat Polen gemacht, das haben die baltischen Länder gemacht, aber eben Tschechien damals noch nicht unbedingt. Heute sieht das ganz anders aus. Und die Slowakei eben auch nicht. Warum das nicht so ist, das sind sicher verschiedene Aspekte. Das mit Fico habe ich eben eines genannt. Das andere ist die extreme russische Desinformation, die seit ungefähr 2016, 17 läuft. Und das war wohl, dazu gibt es eine Untersuchung, wirklich auch von Russland aus gezielt eingesetzt. Die haben sich vorher angeschaut, welches Land in dieser Region ist sozusagen das Schwächste in der Kette und welches können wir am ehesten aus dieser Phalanx der NATO herausziehen? Und da war das dann die Slowakei, an die hat man gedacht. Jetzt kann man natürlich dann fragen, okay, warum kamen sie auf die Slowakei? Auch da gibt es jetzt verschiedene Aspekte. Nochmal zurück zu dieser historischen Erfahrung. Die Slowakei hat mit vielen Ereignissen, die, wenn man sich die Tschechoslowakei anguckt, mit vielen Ereignissen, die für die Tschechen traumatisch, negativ traumatisch waren, also München, die Besetzung, also die Entstehung des sogenannten Protektorats Böhmen und Mähren, dann 1968, das sind Dinge, damit hat die Slowakei nicht nur so eindeutig negative Erfahrungen gemacht. Nach 1968, nach der Niederschlagung des Prager Frühlings, hat die Slowakei in der Tschechoslowakei danach eine bessere, also eine mächtigere, autonomere, gleichberechtigte Position gehabt als vorher, als in den 60er Jahren. Das wurde dann in Verbindung gebracht mit dem damals dann slowakischen Generalsekretär Gustav Husák, der ganz klar prosowjetisch war. Also diese Erfahrung war nicht immer nur eindeutig negativ, sondern, und auch eben, das ist jetzt nicht mit Russland natürlich im Zusammenhang, aber der Zweite Weltkrieg hat eben für die Slowakei diesen ersten eigenen, angeblich selbstständigen Staat gebracht. Also auch das, nicht nur schlecht sozusagen, also auch diese Erfahrung kann man, wenn man möchte, und das ist eben passiert nach 1993 in der slowakischen Erinnerungskultur auch positiv wenden. Und damit haben sie vielleicht die gleiche Erfahrung oder weitgehend die gleiche Erfahrung wie beispielsweise die Tschechen gemacht. Sie erzählen sie aber anders. Und darauf kommt es ja eigentlich sowieso immer viel mehr an. Also ich finde es immer ganz schwierig, wenn man sagt, wie kann denn das aus der Geschichte kommen? Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie Kontinuitäten haben und weil etwas mal so war oder weil irgendein Land oder ein Volk mal eine Erfahrung gemacht hat, muss das jetzt auch so sein. Die Frage ist ja, wie erzählen wir das dann später? Und das ist eben nach 1993 relativ anders passiert in der Slowakei als im tschechischen Teil. Also das scheint eine große Rolle zu spielen. So, und jetzt sage ich nochmal, was ich zwischendurch kurz gesagt habe, die Sache mit der Desinformation. Also in der Slowakei, das ist wohl das Land, in dem seit eben ungefähr 2017 die stärkste Desinformationsdichte besteht überhaupt in Europa. Das ist extrem stark, extrem intensiv, extrem erfolgreich gewesen. Und das sieht man. Also es gibt Umfragen darüber, was geglaubt wird in Sachen Covid beispielsweise, Verschwörungstheorien. Und das sind extrem hohe Anteile. Also mehr als die Hälfte der Menschen glaubt an Verschwörungstheorien.
Gibt es dafür eine Erklärung? Weil ich weiß, dass es in Österreich und Deutschland die Erklärung gibt, dass bei uns im deutschen Sprachraum, auch der Schweiz, zum Beispiel Esoterik sehr stark verankert ist in der Gesellschaft und historisch auch schon lange verankert ist. Gibt es eine Erklärung, warum russische Propaganda in der Slowakei so verfängt?
Es ist sicher einmal die Intensität, also der Verschuss sozusagen, sehr, sehr stark. Dann der Erfolg, das erfolgreiche Aufbauen von Feindbildern. Und dann, das sind jetzt so Interpretationen, die sind natürlich so ein bisschen schwierig. Also es gibt in der Slowakei eine Diskussion heute darüber, wie, ich überlege gerade, wie ich das formuliere, also es ist ja keine sehr stark urbane Gesellschaft. Wir haben eben die großen Städte, also insbesondere Bratislava und Košice. Und dann gibt es halt einen großen Bevölkerungsanteil in Kleinstädten und auf dem Land. Und das Problem ist jetzt teilweise, dass die Eliten, das Journalisten, Intellektuelle dazu neigen, du merkst gerade, Entschuldigung, ich eier so ein bisschen rum, weil mir das so schwerfällt, das zu formulieren und ich eben zu wenig Zahlen habe, um das wirklich irgendwie zu belegen. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass bestimmte Zeitungen, Zeitschriften, Webportals und so weiter, die sich sehr als liberal verstehen, mit einer gewissen Arroganz hier auftreten und im Prinzip sagen, naja, die wissen es halt nicht besser, die sind eben dumm. Und das, wenn man so auftritt, das geht nach hinten los. Dann wird so eine Gegenreaktion entsteht dann durch, naja, die wollen nicht mit uns reden, die sind ja pro-westlich, also bin ich nicht mehr pro-westlich, also bin ich pro-östlich. Es wird sehr, sehr stark polarisiert, es gibt wirklich ganz starken Dualismus wieder zwischen West und Ost. Dann sind wir nämlich wieder am Anfang von unserem Gespräch. Ne? Verstehen sich eben nicht mehr ganz klar als Mitteleuropa, sondern wo wollen wir denn hin? Zu wem wollen wir denn gehören? Zum Westen oder eben nicht zum Westen, zum Osten? Und dieser Dualismus ist jetzt sehr stark. Ich halte ihn für extrem gefährlich und der verstärkt das. Wenn diese Kaffeehaustypen in Bratislava mich nicht wollen, naja, dann wähle ich halt eben die Faschisten, die sehr, sehr pro-russisch argumentieren und explizit pro-russisch daneben auch.
Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie sich die Entwicklungen dann doch ähneln in unterschiedlichen Ländern, aber trotzdem ähnliche Reflexe und Mechanismen sind, die da greifen. Elite, wir gegen die, Land, Stadt, Gegensätze und dergleichen. Das bringt mich dann auch zu meiner letzten Frage. Man liest ja gerade jetzt, dass man sich um die Slowakei Sorgen machen muss, weil man jetzt einen Präsidenten hat und einen Premierminister, die Hand in Hand arbeiten. Also man hat eben nicht den Präsidenten als Gegengewicht, sondern beide Gewichte sind auf einer Seite, nämlich auf der Seite des Populismus und potenziell auch der Zerschlagung des Rechtsstaats in der Slowakei und eben die große Sorge davor, in welche Richtung geht das? Geht das in Richtung Ungarn? Geht das noch weiter? Wohin geht's? Jetzt möchte ich keine Prophezeiung, weil das wäre natürlich unseriös, aber wovor muss man sich denn Sorgen machen und wieso, wenn es um die Slowakei geht?
Also ich werde natürlich keine Prophezeiung machen, keine Prognose machen, aber ich mache mir schon große Sorgen. Also ich finde das sehr, sehr beängstigend, sehr besorgniserregend, was da passiert. Wir haben also eine Regierung, die seit letztem Herbst an der Macht ist und die unglaublich schnell angefangen hat, wirklich ganz, ganz gezielt den Rechtsstaat zu zerstören. Also die haben angefangen erstmal mit Säuberung in der Polizei, im Polizeiapparat. Dann haben sie sich auf die Justiz gestürzt, haben da mit einer Strafrechtsreform die sogenannte Sonderprokuratur abgeschafft, deren Ziel und deren Aufgabe es war, besonders Korruptionsverbrechen zu untersuchen. Das ist natürlich auch das Ziel, deswegen werden die jetzt abgeschafft, damit eben Fico und sehr, sehr viele seiner Mitregierenden oder also man kann auch wirklich sagen Bande, das sind teilweise wirklich so Bandenstrukturen, viele von denen stehen unter Verdacht von Korruption oder stehen wirklich auch schon unter Anklage. Also im Prinzip war das wirklich ein Amnestiegesetz. Also Polizei, Justiz, die Medien werden sehr angegangen. Das ist hochproblematisch, also teilweise systematisch. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird jetzt komplett umgebaut. Aber auch andere Medien werden boykottiert. Einzelne JournalistInnen werden schikaniert, angegriffen, also davon, was da, dass es natürlich diesen grauenhaften Mord an Jan Kuciak gab damals, das war so ein Extrem. Aber auch jetzt wird es, also es gibt keinen Respekt gegenüber den Medien in keiner Form. Das sehen wir. Jetzt versuchen sie weitere Gerichte noch anzugreifen. Wir müssen damit rechnen, dass sie wirklich auch das Verfassungsgericht jetzt angreifen und versuchen, dem den Boden zu entziehen oder die eben auf die Verfassungsrichter so zu benennen, dass sie auf ihrer Seite sind. Naja, und dann war eben jetzt die Präsidentschaftswahl Und da ist jetzt der Kandidat von Robert Fico gewählt worden. Interessanterweise, also der Peter Pellegrini. Fico und Pellegrini können sich überhaupt nicht leiden, oder Fico zumindest mag den überhaupt nicht, hat ihn eigentlich auch nicht wirklich unterstützt in der Kampagne, hat sich dann erst, als er gewonnen hat, so neben ihn gestellt und so Schulterklopfen gemacht. Aber Pellegrini, oder sagen wir es mal so, es gibt jetzt so Überlegungen und Diskussionen, wird Pellegrini tatsächlich alles machen, was Fico will? Wird er also diese Regierung unterstützen, oder wird er vielleicht dann doch irgendwo opponieren? Und es gibt Leute, die darauf hoffen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das besser beurteilen kann als die alle anderen, aber ich sehe jedenfalls keinen Hinweis darauf, dass er das tun würde. Also er hat, war vorher Parlamentspräsident und hat da wirklich alles, was diese Fico-Regierung gewollt hat, auch alles, was hart an der Grenze des Legalen war oder darüber hinausging, hat er durchgewunken, hat alle Fristen so gelegt, dass es genau für diese Regierung passend war. Es wäre wirklich, wirklich verwunderlich für mich, wenn sich das jetzt ändern würde. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Das heißt, die haben jetzt irgendwie alles. Also es wäre jetzt auch nicht gewesen, wenn der Gegenkandidat Kotschok gewonnen hätte, dann hätte der jetzt auch das nicht alles bremsen können. Dafür hat er überhaupt nicht die Kompetenzen. Aber er hätte so ein bisschen ein Gegengewicht gebildet, auch vom Diskurs her, also auch von der Sprache, vom Auftreten her. Und jetzt, glaube ich, müssen wir uns wirklich Sorgen machen. Die haben keine Verfassungsmehrheit, also sie haben im Parlament nur eine relativ knappe Mehrheit, aber sie tun alles mit großer Entschlossenheit und auch großer Offenheit. Die machen daraus auch kein Geheimnis, um wirklich den Rechtsstaat zu zerstören oder so zu beherrschen, dass er ihnen nur dient. Und da wird keine anständige Gewaltenteilung mehr, glaube ich, existieren länger, wenn die so weitermachen. Und ich erwarte das, ja.
Ich habe früher bei den Podcasts immer versucht, dann noch mit einem positiven Ausblick zu enden oder was Positives zu suchen, habe mir das aber mittlerweile abgewöhnt, weil die Welt ist ernst genug, dass man ruhig oder eben sogar eigentlich immer, wenn es angebracht ist, auch mit einer Warnung oder eben mit einem negativen Punkt enden kann bzw. sollte. Und ich glaube, dass gerade bei dem Thema das auch mehr als angebracht ist. Martina, sehr schön, dass du da warst. Danke, dass du uns da durch diese weite Reise der Geschichte von Teilen Osteuropas ein bisschen mitgenommen hast und deiner Warnung geendet hast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Was ich für mich mitnehme, ist, man muss ganz genau schauen, was auch in den kleinen Ländern passiert. Wir schauen immer auf die großen, aber die kleinen, gerade aufgrund der Außenpolitik der Europäischen Union, wo man ja trotzdem die Zustimmung von auch den kleineren Ländern braucht, da ist es umso wichtiger, nicht immer nur nach Frankreich und Deutschland zu schauen, sondern eben auch dorthin zu schauen, was in vermeintlich weniger bedeutungsvollen Ländern passiert. Und das ist, wie du es zusammengefasst hast, doch mehr als besorgniserregend.
Vielen Dank, wenn ich das noch sagen darf. Hat großen Spaß gemacht. Danke für dein Interesse.
Ja, damit ist mal wieder eine Folge an ihr Ende gekommen. Ich muss mich auch mal wieder dafür entschuldigen, dass es so lange keine Folge gegeben hat. Das liegt an meinen Reiseaktivitäten. Ich habe die Chance genützt, dass wir auf der Uni Osterferien haben und bin nach Taiwan geflogen. Dort wollte ich schon sehr lange hin. Das sind so Hotspots, wenn man die kommentiert, wenn man die analysiert, wenn man sich die völkerrechtlich ansieht, wo man sich auch denkt, da muss man schon zumindest einmal auch vor Ort gewesen sein, damit das nicht ganz graue Theorie ist, damit man zumindest ein bisschen die Leute kennenlernt. Ich habe dort sehr gut gegessen, ich habe sehr spannende Museen gesehen, ich habe mich allgemein dort sehr, sehr wohl gefühlt und, das möchte ich jetzt auch kurz betonen, relativ wenig über Politik und Völkerrecht nachgedacht. Das kann man dort nämlich auch. Also an dieser Stelle gewissermaßen eine Reiseempfehlung Taiwan. Zum Zweiten war ich dann auch, aber das war nicht rein touristisch, in Taschkent. Ich habe an der State University of Economics in Taschkent einen Kurs zu Geopolitical Affairs und Sustainable Development abgehalten. Das ist der zweite Grund, warum ich jetzt ein bisschen später mit dieser Folge rauskomme, warum ich ein bisschen länger gebraucht habe, sie zu bearbeiten und eben auch entsprechend zu veröffentlichen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich werde meine Erkenntnisse aus Taiwan und natürlich auch aus Usbekistan bei Zeiten in diesem Podcast teilen und natürlich auch in dem Podcast teilen, den ich gemeinsam mit dem Moritz Moser habe. So, jetzt aber, damit das kein Addendum-Zusatz-Podcast zum Podcast wird, möchte ich nochmal dafür danken, dass ihr alle dabei seid. Ich möchte auch allen Spendern und Spenderinnen danken. Mir bedeutet das wirklich, wirklich sehr viel. Immer dann, wenn ich da in meinem dunklen Kammerl am Abend, späten Abend in der Nacht oder vielleicht auch manchmal in der Früh sitze, denke ich daran, dass es da Leute gibt, die das hören, die das auch unterstützenswert finden, und das ist eine ungemeine Motivation. Also danke an alle überhaupt, die dabei sind, und natürlich auch ein bisschen mehr an diejenigen, die da ein bisschen was spendieren, sei es als Anerkennung, sei es für Materialkosten und sonstige Kosten, die hier anfallen. Ja, und jetzt, glaube ich, habe ich alles gesagt, weil wenn ich jetzt noch ein weiteres Fass aufmache, müsste ich wirklich eine Podcast-Folge zur Podcast-Folge machen, und damit das eben nicht passiert, bleibt mir nur noch meine übliche Schlussformel. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.